Vers 1 bis Vers 6. Philipper, Kapitel 4. Da sagt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi: Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte. Die Ephodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein im Herrn. Ja, ich bitte dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die an den Drangsalen, die an dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Soweit das Wort des Herrn. Es ist interessant, die Briefe zu untersuchen auf den Inhalt. Wenn wir das tun, und diese Briefe haben alle einen besonderen Charakter und unterscheiden sich untereinander, dann wird uns auffallen, dass dieser herrliche Brief an die Philipper, dieser Freudenbrief, eine Fülle von Ermahnungen enthält. So dass man geradezu in eine Fragestellung gedrängt wird, wenn man diesen Brief an die Philipper liest. Diese Gläubigen in Philippi waren bald die einzigen, die den Apostel Paulus unterstützten und für seinen Unterhalt finanziell Sorge trugen. Das lesen wir jetzt in Vers 15 und Vers 16 dieses Kapitels. Das waren also Leute, die sich hingaben für die Sache des Evangeliums. Das ist ein Unterschied, ob wir solche sind, die das Evangelium hören, oder solche sind, die sich dem Evangelium hingeben. Das sind zweierlei Dinge. Hätten diese Gläubigen zu Philippi denn nichts anderes verdient, als für ihre Opfer, die sie gebracht haben, vom Apostel nur noch Ermahnungen zu ernten? Das könnten wir doch fragen. Und weil der Apostel Paulus diese Philipper ganz lieb hatte, ermahnte er sie. Weil in der Ermahnung der Ausdruck der Liebe liegt, dass sie bewahrt bleiben möchten vor den Gefahren, die in die Ermahnung eingebaut sind. Er ermahnt sie gleich wie der Vater, der seinen Sohn lieb hat, auch ordentlich züchtigt. Und wenn wir die Sprüche ordentlich richtig durchlesen, dann klingt der Tenor an: Wenn ein Vater seinen Sohn schlägt, dann soll er nur so, dass er nicht direkt tot ist. Das geht über unsere heutigen Verhältnisse hinaus. Aber das ist der Ausdruck der Liebe, der allerdings frei sein muss von Jähzorn, von Rache, von irgendwelchen menschlichen Umständen. Einfach weil der Vater nicht will, dass der Sohn böse Wege geht. In diesen 6 Versen haben wir 7 Ermahnungen. In 6 Versen 7 Ermahnungen. Und zwar über Dinge, die wir tun sollen. Das ist hochinteressant. 6 Verse weisen uns den Weg über 7 Ermahnungen, für die es uns geheißen ist, dass wir sie tun sollen. Paulus sagt, und zwar in Vers 1, stehet fest, das ist das Erste in Vers 1.
Das war eine Ermahnung an die Philipper, dass sie feststehen sollen. Und zwar, weil sie für den Herrn Jesus fruchtbar waren, ermahnt er sie, festzustehen, dass sie weiter durch festes Stehen fruchtbar für Jesus sein sollen. Steht fest, könnte man den Geliebten in Christo allen, sicherlich nicht auch uns, wünschen. Ganz sicher, dass die Absicht Gottes festzustehen, festzustehen. Wir können erst dann feststehen, wenn wir stehen. Denn wenn wir fest sind, ohne dass wir stehen, sind wir fest am Boden liegend gefunden. Also erst stehen und dann fest. Fest stehen. Darum sagt Paulus in Epheser 6, Vers 14, stehet nun. Und dann wird gezeigt, dass es ein Stehen vor Gott nur und ausschließlich in der Waffenrüstung gibt, die dort geschildert und gebracht wird. Darin sollen wir stehen und darin sollen wir feststehen. Und dann kämen wir zur Frage, worauf sollen wir denn stehen? Hier ist nicht der Fußballplatz gemeint oder eine ordentliche Gastwirtschaft, sondern hier wird von dem Felsen Christus geredet, auf dem wir stehen sollen. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas von Christus gehört habe oder ob ich persönlich auf diesem Felsen Christus stehe. Wenn wir nicht auf diesen Felsen stehen, werden wir, wie die Bibel sagt, umhergetrieben. Paulus redet in Epheser 4, Vers 14 davon und sagt, umhergetrieben von jedem Winde der Lehre. Wir Menschen sind alle Getriebene. Entweder vom Teufel oder vom Heiligen Geist. Und so sagt auch die Bibel Gottes Wort, dass solche Kinder Gottes sind, die sich durch den Geist treiben lassen. Aber dieses Stehen, von dem wir hier reden und von dem wir hier lesen, nur im Herrn, nicht außerhalb der Herrschaft Jesu. Es gibt auch ein Stehen außerhalb der Herrschaft Jesu, das ist hier nicht gemeint. Das ist dann auch nicht auf dem Felsen Christus. Der Jesus möchte uns das klar machen, was Gott alles will und was er fordert von uns. Damit der Herr Jesus uns sieht als solche, die ganz fest verankert sind auf dem Felsen und Boden, der da heißt Christus. Das war die erste Mitteilung in der Ermahnung, stehet fest. Im Vers 1. Und dann kommen wir zum Vers 2. Da kommt die zweite Ermahnung. Und zwar, einerlei gesinnt zu sein. Das ist so eine Sache, einerlei gesinnt zu sein. Hier werden zwei Schwestern benannt, Euphodia und Syntyche. Und zwar werden die deshalb ermahnt und genannt, weil sie nicht einerlei gesinnt waren. Unter Gotteskindern finden wir zwei Richtungen von Gesinnungen. Noch besser gesagt, unter Gläubigen finden wir diese beiden Gesinnungen. Und zwar A, die Gesinnung des Fleisches mit der Zielsetzung des Todes. Und B, die Gesinnung des Geistes mit der Zielsetzung des Lebens und dem Frieden. Das sagt uns Paulus in Römer Kapitel 8, Vers 6. Da redet er von diesen beiden Bezügen, in denen Gläubige stehen können. Und zwar mit der Gesinnung des Fleisches, welche keine Verheißung hat, oder in der Gesinnung des Geistes, in welchem das Gesetz des Lebens und der Freiheit durch Gott niedergelegt ist. Wer nicht in dieser Freiheit des Geistes Gottes ist, ist in der Knechtschaft und weiß nichts von der Freiheit in Jesus, auch nichts von der Gemeinschaft in Jesus. Und weil nun die Gesinnung, von der wir hier hören, und zwar des Fleisches, Feindschaft ist gegen Gott, kann sich unsere Gesinnung, um eben einerlei gesinnt zu sein, nur in der Gesinnung sein, die auch in Christo Jesu war, Philipper 2, Vers 5. Es ist nicht gut, wenn Gläubige einerlei gesinnt sind, außerhalb dem Mittelpunkt Jesu. Dann ist eine Tangente, ein Berührungspunkt der Gemeinschaft in der Gesinnung zwar da, aber da ist dann nicht der Knotenpunkt Jesus. Und dann sind das irgendwelche eigenen Dinge, die Menschen zusammenführen. Das ist nicht gut. Letzten Endes ist der Mensch zur Gemeinschaft geboren. Und Gott hat schon bei dem Ersten gesagt, dass es nicht gut sei, dass der Mensch allein sei. Einfach, dass ein Berührungspunkt der Gemeinschaft da sei. Aber dieser Berührungspunkt für Gläubige ist nur dann gut, wenn dieser Jesus heißt. Und die ganze Welt hat Berührungspunkte der Gemeinschaft. Die einen haben den Berührungspunkt der Politik, da treffen sich Gleichgesinnte. Andere haben die Lustbarkeit dieser Welt, vielleicht Fußballspiel. Solche, die die gleiche Gesinnung haben, treffen sich, damit sie Gemeinschaft haben kann, an einem bestimmten Platz. Das ist der Fußballplatz. Wieder andere haben andere Belange, dort treffen sich Gleichgesinnte, die gießen fest hinter die Binde, mitunter die ganze Nacht durch. Die haben alle, die dort herumtorgeln, eine gleiche Gesinnung und sie suchen nach Gemeinschaft und interessant ist, dort halten sich nicht die Nüchternen auf bis in die Nacht, sondern die Unnüchternen, die Trunkenen. Weil sie Gemeinschaft suchen mit Gleichgesinnten. Weißt du jetzt, wo du hingehen musst, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben? In der Gesinnung Jesu gefunden zu werden. Dort erlebst du Jesus. Du kannst ihn nicht woanders finden, als dort, wo er ist. Deshalb müssen wir zu Jesus gehen, um ihm zu begegnen. Ich begegne ihn eben nicht in der Kaschemme oder am Fußballplatz. Und zwar deshalb nicht, weil er dort nicht ist. Das ist ganz klar. Wenn ich jemand suche, dann werde ich ihn nur finden, wo er ist und nicht, wo er nicht ist. Ich kenne zwar den Bürgermeister hier vom Ort nicht. Ich weiß nicht, wie der heißt, weil ich habe ihn auch noch nie gesehen. Aber wenn ich den suchen wollte, dann wäre das Absonderlichste, wenn ich in die Schwäbische Alb ginge und würde dort einen Spaziergang machen, um ihn zu finden. Dort werde ich ihn ganz bestimmt nicht finden. Warum nicht? Weil dort nicht zu suchen, zu finden ist. Weil er dort unten bestimmt nicht sein Rathaus oder seinen Sitz hat. Wenn ich ihn also finden will, dann müsste ich hier fragen, wo habt ihr denn hier euer Rathaus? Da muss ja irgendwo ein Bürgermeister dann in der Nähe sein. Ich muss ihn also suchen, um ihn zu finden. Und genauso ist es mit Jesus. Wer Jesus finden will, der muss ihn suchen, und zwar dort, wo er ist, nicht dort, wo er nicht ist. Es gibt da die sonderlichsten Gesinnungen. Wir kennen solch einen Geistesakrobaten, der sagt, ich finde Gott, dass für ihn existiert ein Wald- und Wiesengott. Er geht heraus in die Natur. Wir wissen selbst, dass Gott der Schöpfer der Natur ist, aber er macht einen großen Fehler. Er meint, dass die Natur Gott sei. Das ist nicht wahr. Die Natur ist ein Produkt der Schöpfung Gottes, aber nicht, dass die Natur Gott sei. Und weil er auf die sonderbare Idee verfallen ist, durch eine geniale Finsternisverführung, dass die Natur Gott sei, deshalb sucht, will er Gott begegnen und geht und sucht den Wald- und Wiesengott draußen im Wald. Das ist klar, weil er dann näher dort nur sein kann, wenn er das ist. Aber wir wissen, dass Gott kein Baum und kein Baumstumpf ist. Wir wissen, dass er ein lebendiger Gott ist, der im Geiste existiert. Er ist ein Geistwesen. Und wenn wir ihm nahen wollen, müssen wir im Geist und in der Wahrheit zu ihm kommen. Das ist der Weg. Streit und Entzweiung sind Dinge, die hier in diese Welt gehören. Und ist dort, wo mindestens eine Seite nicht in der Gesinnung Jesu ist. Darum sollen wir einerlei gesinnt sein. Und ich möchte nur sagen, dass ein Stück Himmel auch unter Gläubigen dann ist, wenn sich zwei recht verstehen, auch in der Ehe, wenn ein Füreinander da ist. Aber das ist durchweg nur möglich, wenn Jesus Mittelpunkt ist. Durch die Gnade Gottes kannten wir solch eine Familie. Die waren sehr hoch betagt. Wir konnten sie noch vor wenigen Wochen besuchen. Die Schwester war auf dem Sterbelager. Wir sind nochmal herunter nach unterhalb von Augsburg gefahren, um uns noch von ihr zu verabschieden. Die Frau war im 90. Lebensjahr und war eine treue Beterin. Und der Mann ist im 86. Lebensjahr ein treuer Beter. Und die haben zusammen sich das Leben erleichtert, wo es nur ging. Das findet man ganz selten. Aber das war wieder mal ein Musterbeispiel dafür, dass in der Gleichheit der Gesinnung solches möglich ist. Da hat es Jahrzehnte nie ein krummes Wort gegeben. Ganz gar nicht. Die haben noch vor einem Vierteljahr hatten sie Diamanten, ne? Als das Hochzeit waren sie 60 Jahre verheiratet. Hatten sie noch jetzt im Spätherbst. Und wenn die sich nur gesehen haben, haben die sich gefreut und den Herrn gedankt. Ihr großer Wunsch war, dass sie gemeinsam noch die Wiederkunft Jesu erleben würden. Was ja nun in dieser Richtung nicht mehr möglich ist, weil sie inzwischen schon beim Herrn gelandet ist. Sie waren einerlei gesinnt. Wir freuen uns für solch und über solch eine Gesinnung, die in der Annahme der Gesinnung Jesu bei Menschen möglich ist. Würden die Kinder Gottes alle in der Gesinnung Jesu sein, dann brauchten wir keine Ermahnung mehr. Und die Ephodia und die Syntyche, die mussten ermahnt werden, weil sie eben nicht einerlei gesinnt waren. Jetzt wissen wir auch, warum wir die Ermahnung brauchen. Weil die Gesinnung Jesu in uns noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen an uns Jesus sehen. Und das ist die Absicht Gottes. Jeder Fehltritt, den wir damit entschuldigen wollen, dass wir sagen, das ist, ich bin nun mal so. Nicht wahr? Damit wollen wir sagen, das ist mein Charakter. Ich darf hier ganz klar sagen, dass Jesus einen Charakter verändert. Und zwar durch die Gesinnung Jesu. Jeder nicht veränderte Charakter, der uns von Natur anhaftet, ist ein Mangel an Gesinnung Jesu. Interessant ist, dass überall, wo der Herr Jesus auftrat, kein Streit war. Selbst wenn die Schriftgelehrten kamen, um Streit zu entfachen, da endete das Ding jedes Mal mit Frieden. Aber bei den Jüngern, da sehen wir sie im Streit verwickelt. Wir lesen das in Markus 9, Vers 16. Daraus erkennen wir einfach, dass die Gesinnung Jesu Frieden bringt. Die Gesinnung Jesu bringt Frieden in unsere eigenen Herzen. Und wenn wir dann Gemeinschaft mit anderen haben, dann kann unser Friede, den Gott uns gegeben hat, dazu dienen, dass wir zum Friedensstifter werden. Wenn natürlich der andere den Frieden um jeden Preis nicht will, können wir jemand Frieden nicht aufoktroyieren. Aber entscheidend ist, dass wir im Frieden Gottes gefunden werden. Das ist das Entscheidende. Das war die zweite Ermahnung in Vers 2. Und damit kommen wir zur dritten Ermahnung in Vers 3. Der Tenor dieses Verses: stehe ihnen bei. Beistand, könnten wir sagen, in einem Wort. Ermahnung zum Beistand. Was ist Beistand? Ist Hilfe. Beistand ist Hilfe. Beistehen, helfen. Beistand ist die sichtbare Äußerung, welche aus der Gesinnung Jesu kommt. Beistand ist die sichtbare Äußerung, die aus der Gesinnung Jesu kommt. Als der Apostel Paulus sich in Rom verantworten musste, wir lesen das in 2. Timotheus 4, Vers 16, da sagt er, da stand mir niemand bei. Da stand mir niemand bei. Muss das nicht furchtbar für den heiligen Apostel gewesen sein? Der hatte Gläubige dort. Und als der Gerichtstag der Verantwortung kam, da stand ihm niemand bei. Aber wisst ihr, dass er in der Gesinnung Jesu war, obgleich er keine Hilfe von Menschen bekam? Er war in der Gesinnung Jesu. Und deshalb konnte er in Vers 17 einen Ausspruch tun, der da lautete: der Herr aber stand mir bei. Da erlebte er den Beistand des Herrn. Wissen wir jetzt, warum der Herr uns beisteht? Dass auch wir einander beistehen sollen, weil das die Gesinnung Jesu ist, Beistand zu leisten. Als der Jesus wiederum im Garten Gethsemane sich den Häschern stellte und stellen wollte, die Bibel sagt, da verließen ihn alle. Da hatte er keinen Beistand. Jesus hatte keinen Beistand. Der Apostel hatte einen Trost. Den Trost dürfen wir haben. Wenn uns schon Menschen nicht beistehen, dann steht uns Gott bei. Und jetzt blicken wir hin zu Jesus. Sie verließen ihn alle. Und als der Jesus am Kreuz hing, da rief er aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte er nicht mehr den Beistand Gottes. Auf diesen Beistand musste Jesus verzichten, aus Liebe zu dir und mir, dass er das Werk der Erlösung vollbringen konnte, unserer Sünde wegen. Verspürst du jetzt etwas, wie lieb Jesus dich hat? Und zwar musste Gott ihn verlassen, weil er unser Gericht stellvertretend auf sich nahm. Wir sehen einfach, weil der Herr Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat, fiel er ins Gericht. Und für Gerichtsmenschen gibt es keine Liebe Gottes. Weil der Herr Jesus unser Gericht auf sich genommen hat, sieht Gott uns jetzt nicht mehr als Gerichtsmenschen, sondern er kann aufgrund des Werkes Jesu am Kreuz seine Liebe an uns erweisen. Aber für Gerichtsmenschen gibt es keine Liebe. Der Jesus hat es erlebt. Aber wir sollten einander beistehen, damit auch wir Beistand erwarten können. Wir lesen einen Vers in Römer 16. Und zwar den Vers von der Phöbe. Das war eine Schwester in Christo. Vorbildliche Schwester in Christo. Vers 2. Römer 16, Vers 2. An jedem ersten Wochentage lege ein jeder von euch, Römer 16, auf dass ihr, ich fange mal von Vers 1 an, ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, welche eine Dienerin der Versammlung in Kenchre ist, auf dass ihr sie in dem Herrn der Heiligen würdig aufnehmet und ihr beisteht, in welcher Sache irgend sie euer Bedarf. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen. So, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde zu Rom, dass dann, wenn die Schwester Phöbe dort in Rom kommt, helft ihr sofort durch Beistand. Warum denn? Weil diese Schwestern vielen ein Beistand gewesen ist. Die Bibel hat da einiges dazu zu sagen. Und zwar sagt Gottes Wort im Neuen Testament, denn mit welchem Maß wir messen, wird auch uns gemessen werden. Matthäus 7, Vers 2. Wenn wir also mit dem Maß des Beistandes anderen gegenüber messen, dann wird Gott uns Beistand geben. Den Beistand des Herrn erfahren wir so, wie wir einander freudigen Herzens beistehen. Die Frage ist, ob wir es tun. Vers 4. In Vers 4 haben wir die vierte Ermahnung, welche wir tun sollen. Und zwar zwei Worte. Freut euch. Das sollen wir tun. Das Gegenteil von freut euch ist ärgert euch. Aber das ist uns im Wort Gottes nicht geheißen. Die Bibel sagt freut euch. Und zwar zu den Gläubigen in Philippi. Das ist genauso uns geheißen, die wir den Herrn Jesus haben. Und weil uns solches verantwortlich zu tun geheißen ist und gesagt ist, sind wir schuldig. Wenn wir nicht in dieser Freude sind, von der es heißt, dass wir uns freuen sollen. Das ist deswegen schon ein Ding. Hier wird uns einfach vom Wort Gottes ermahnend gesagt, freut euch mal jetzt ordentlich. Aber diese Freude, die uns hier geheißen ist, die wird ganz klein. Wenn wir andere Dinge lieben als Jesus. Die kann nur in der Gesinnung Jesu existent sein. Diese Freude in Jesus. Darum, im Herrn. Freut euch im Herrn. 14 Tage. Nein! Alle Zeit, sagt Gottes Wort. Diese Freude ist uns geschenkt. Alle Zeit. Und dafür müssen wir vorher auch alle Zeit im Herrn sein. Wenn wir nicht alle Zeit im Herrn sind, können wir uns auch nicht alle Zeit freuen. Besitzen wir ein solches Freudenrecht, wenn es uns besonders gut geht? Nein. Alle Zeit. Immer. Das war die vierte Ermahnung und wir kommen jetzt zur fünften im Verse 5. Lasst kund werden allen Menschen unsere Gelindigkeit. Wir könnten für das Wort Gelindigkeit auch Milde, auch Nachgiebigkeit und Jesusliebe setzen. Es passt alles da rein. Offenbart nicht nur den Kindern Gottes eure Jesusliebe, sondern gebt Zeugnis allen Menschen, heißt es hier. Sagt das Wort Gottes nicht, dass auch die Sünder lieben, die sie lieben? Warum denn? Die Bibel sagt dann in diesem Vers 5, weil der Herr nahe ist. Weil der Herr Jesus nahe ist, sollen wir auch den noch nicht erretteten Menschen unsere Milde, unsere Jesusliebe zukommen lassen. Nicht durch einerlei Gesinnung, die können wir ja nicht haben. Weil solche, die noch nicht errettet sind, nie in der Gesinnung Jesu gefunden werden. Aber wir sollen ihnen ein Zeugnis sein, dass sie auch in die Liebe Jesu eintreten. Wenn dieses Zeugnis der Welt gegenüber, und zwar damals, als dieser Brief geschrieben wurde, notwendig war, dann wie viel mehr heute, wo Christus der Herr wiederkommt. Damals war er nahe, heute kommt er wieder. Das hat sich in der Zwischenzeit, von dem Augenblick, als dieser Brief geschrieben wurde, bis heute verändert. Damals war er nahe, heute kommt er. Wir wissen nicht wann. Wir hoffen, dass der Herr nicht mehr lange verzieht, dass er bald kommt, einfach deshalb, weil wir mit dabei sind. Dann sind wir eben mal dran. In dieser Welt, da hat sich das ganze cholerische Wesen der alten Schöpfung nach vorn gedrängt. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann kommen die dran, die an ihn geglaubt haben. Die ihm gehören, die sein sind. Und damit es keine Verärgerung mehr gibt, über Nachlassschwierigkeiten, da lassen wir alles gleich so, wie es ist, zurück. Und der Herr Jesus gibt uns eine ganz neue Erbschaft, die Erbschaft Gottes. Mit Erben Christi und Erben Gottes zu sein. Das ist ganz was anderes. Wir werden uns nicht mehr nach diesen vergänglichen, irdischen Dingen sehen. Und damit kommen wir dann zu Vers 6. Da haben wir die sechste Ermahnung. A. In Kurzform, sorget um nichts. Wieder eine Sache, die wir tun sollen. Nicht sorgen, verstehen wir. Das ist das Gegenteil von dem, was wir tun. Nichts liegt uns mehr. Wir brauchen uns noch nicht mal drum zu bemühen. Da haben wir von den Sorgengeistern schon ein ganzes Dutzend im Nacken hängen. Und nun kommt es nur darauf an, wie wir uns verhalten, dass wir sie wieder loswerden. Das Beste, was es gibt, ist einfach zu Jesus eilen. Den ganzen Krempel ihm gleich vor die Füße werfen. Und nicht mehr angucken, dieses Zeug, sondern den Blick heben und zu Jesus aufschauen. Das ist eigentlich die sinnbildliche Darstellung, wie man solches Zeug los wird. Frage an uns, hast du Sorgen? Noch mehr, hast du einen Sorgengeist, der dich gar nicht mehr verlassen will? Dann wirst du von Geistern geplagt. Und der Sorgengeist ist kein sauberer Geist, das ist ein unsauberer. Da ist Plage damit verbunden. Schmeiß weg das Zeug. Es entehrt Jesus. Wer allerdings dem Herrn Jesus nicht gehört, der darf sich schon sorgen. Denn das ist das Element dieser gerichtsreifen Welt. Die dürfen das. Aber hier redet er ja zu Gläubigen. Zu denen gesagt ist, sorge du nicht. Aber nicht, wenn Jesus in uns ist, da hat solch ein Sorgengeist keinen Raum. Die Sorge raubt Gott die Ehre in uns. Und da müssen wir auf der Hut sein. Die Bibel, Gottes Wort, redet da so einiges. Und zwar in 1. Petrus 5, Vers 7. Da heißt es, indem ihr einige eurer Sorgen auf ihn werft. Den Rest dürft ihr dann behalten. Nein, hier steht es ganz anders. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet. Und dann kommt ein Punkt, dann ist nichts mehr dahinter. Hoffentlich verstehen wir das. In dem Moment, wo ich noch eine einzige Sorge oder einen Sorgengeist zurückhalte, weil ich den, wann kann ich denn den schon zurückhalten? Nur dann, wenn ich ihn lieb habe. Wir haben nur dann Sorgengeister, wenn wir die Sorge lieb haben. Ansonsten wird man einen Fußtritt gehen oder weg. Und das machen wir so, dass wir Jesus lieben. Und dann sagt Gottes Wort auch noch etwas. Das ist hauptsächlich zu solchen gesagt, die sich gern sorgen möchten und gern sorgen wollen. Wer könnte schon durch Sorge seiner Größe eine Elle zusetzen? Das steht in Matthäus 6, Vers 27. Wenn wir die Leute ansehen, die vor 3000 Jahren gelebt haben oder vor 1000 Jahren gelebt haben oder vor 500 Jahren hier lebten, die sich von morgens bis abends, die sich sogar noch im Bett gesäugt haben, die konnten nachts nicht schlafen, weil sie einen kleinen Gott bei sich hatten, das war der Sorgengeist. Den haben sie Opfer gebracht, auch nachts noch, der plagt die dann richtig, dass sie nachts nicht schlafen können. Was haben diese Menschen mit diesen Sorgen erreicht? Die haben sich die Zeit, die sie lebten, nur furchtbar plagen lassen von diesem Sorgengeist. Deshalb sagt Gottes Wort, sorget um nichts, werfet alle eure Sorgen auf ihn. Ich glaube, das muss geübt und gekannt sein. Wenn wir es tun wollen, dann nehmen wir es uns vor und 5 Minuten später huldigen wir diesem Geist wieder. Vielleicht ist es uns schon so gegangen. Da sitzt eine Macht dahinter. Diese Macht kann nur überwunden werden durch Jesus. Jetzt wissen wir auch, wer Jesus ist. Das ist der Überwinder der Sorgengeister. Und dann kommen wir in Vers 6 zum letzten, 6b. Da ist dann die 7. Ermahnung. Das sagen wir, sondern in allem betet viel mehr. Eine Ermahnung, die da drin steckt. Wer den Herrn Jesus lieb hat, sucht das Gebet. Hast du den Herrn Jesus lieb? Jetzt denkst mal scharf nach, wie viel du täglich betest. In der Gesetzeszeit, da mussten die den Zehnten abliefern. Wenn wir das auf die Gebetszeit umschlagen, der Tag hat 24 Stunden, müsste ungefähr 2,4 Stunden beten. Aber dann wären wir erst auf dem Boden der Gesetzeszeit. Da wärst du sehr gesetzlich, wenn du nur 2,4 Stunden beten würdest. Gewöhn dir an, dass dein ganzes Gehen mit Jesus ist. Und selbst wenn du in der Straßenbahn oder im Autobus bist, dann schau nicht raus zum Fenster, um dich zu amüsieren über die Leute, die zur Arbeit gehen, sondern bete. Bete. Hast du von den 2,4 Stunden schon wieder eine halbe Stunde unter. Der Jesus möchte, dass wir mehr, viel mehr beten. Da werden wir ermahnt. Das ist die 7. Ermahnung, das Gebet. Dieses Gebet ist der Ausdruck der Gemeinschaft mit Jesus. Wer nicht betet, hat keinen Gemeinschaftssinn für Jesus. Und wenn wir keinen Gemeinschaftssinn mit Jesus haben, dann lieben wir andere Gemeinschaft, wahrscheinlich mit dem Sorgengeist. Das ist auch nicht die Gesinnung Jesu, Sorgengeist. Ihm, unserem Herrn, können wir alle unsere Anliegen bringen. unsere Nöte, unsere Probleme, aber auch unsere Bitten, weil wir alle Zeit, und wenn wir alle Zeit im Herrn uns freuen, dann dürfen wir auch alle Zeit unsere Bitten bringen, weil er alle Zeit ein Ohr für uns hat. Und alles aber soll mit Danksagung genommen werden, wie das hier heißt. Das tiefste Anliegen bringen wir dann im Gebet und Flehen, um vor dem Herrn Erhörung zu finden. Frage, bist du ein Beter? Wenn nicht, bist du untreu in den Augen Gottes. Antwortet dir dann der Herr in der Erhörung deiner Gebete, wenn du untreu bist. Wir wollen uns ermahnen lassen, viel mehr zu beten, weil durch dieses Gebet der Herr verherrlicht wird. Das waren in den 6 Versen die 7 Ermahnungen des Apostel Paulus an die Gemeinde zu Philippi, der wir geistlich angehören dürfen, denn auch wir sind ermahnt in diesen 7 Dingen. Amen.